Sie fahren schicke Sportwagen oder posieren vor opulenten Häusern mit großen Pools. Ja, so manche Finfluencer versprechen das schnelle Geld mithilfe vermeintlich cleverer Anlagestrategien oder geheimen Aktientipps, welche sie natürlich nur mit euch teilen wollen. Nicht selten entpuppen sich diese dann aber als überteuerte Seminare oder Rohrkrepierer statt echter Kursraketen. Aber auch wenn die Aufmachung deutlich seriöser daherkommt, ist das noch lange kein Garant für eine gute Ausbildung, langjährige Erfahrung am Aktienmarkt oder einen soliden Vermögensaufbau. Wie kann man den Verlockungen widerstehen? Woran erkenne ich fachlich gute Finfluencer und können diese wirklich einen Anlageberater für mich ersetzen? Das alles und mehr klären wir in dieser Podcast-Folge.
Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.
Und als meinen Studiogast begrüße ich dazu ganz herzlich Michael Flender. Er ist Finfluencer, Gründer und Geschäftsführer von Goldesel Trading und Investment. Sag ich hallo Michael, herzlich willkommen.
Ja, grüß dich Falco und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlagestratege für Privatkunden bei der DZ Bank in Frankfurt. Michael, ich hatte dich vor, ich glaube anderthalb Jahren ist es her, schon mal als Gast hier bei mir, aber stell dich doch gerne nochmal unseren Gästen vor. Seit rund 18 Jahren bist du hauptberuflich Trader und seit etlicher Zeit auch als Finfluencer selbst tätig. Was hat dich denn dazu bewogen, diesen Weg einzuschlagen?
Genau, ja, ich bin ja mittlerweile schon nicht mehr ganz so jung, 43 Jahre, und das war auch bei mir jetzt eigentlich kein Weg, der irgendwie geplant war. Ich hatte dann nach der Schule eigentlich gar keine Ahnung, was ich machen möchte, um ehrlich zu sein. Hatte mich dann einfach mal entschieden, ich mache ein Studium an der Berufsakademie in Mannheim, aber hatte damals dann auch schon so ein bisschen vorher mein Faible für Aktien und für Fonds entdeckt und habe damals auch schon, als es noch gar nicht so groß im Internet war, schon den Videotext, kennt vielleicht viele gar nicht mehr, Teletext immer verfolgt, wie sich da die Aktien und die Kurse bewegt haben. Und dann hatte ich dann irgendwann mal angefangen, mich zu interessieren für Wirtschaft, hatte mal so ein bisschen Zeitungen abonniert, hat dann immer eigentlich jeden Tag die Weltzeitung gelesen, den Wirtschaftsteil. Und so wurde das dann halt immer mehr. Und Anfang der 2000er war es dann so, da gab es dann auch sehr, sehr viele große Börsenforen, und ja, da wurde auch wie wild gezockt, und das hat mich damals dann irgendwie getriggert, ja, und war dann mit dabei, und ich habe gemerkt, irgendwie habe ich ein Händchen dafür, es macht mir sehr viel Spaß. Ich konnte es jeden Tag nicht erwarten, dass die Börse wieder aufmacht, ne? Und wenn man natürlich dann etwas so sehr liebt, dann ist das natürlich schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man das auch langfristig macht. Und ich hatte mich dann damals nach dem Studium entschieden, das war dann 2003, ich habe das bei der Deutschen Bahn gemacht, dass ich da noch ein Jahr arbeite, und dann habe ich damals einfach, jetzt im Nachhinein, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt so easy gemacht habe, ich habe dann einfach gesagt, okay, komm, jetzt machst du nur noch Börse. Aber ich war halt noch jung und naiv und habe zu Hause gewohnt, ohne Verpflichtungen, ohne Familie. Tja, das hat damals geklappt, weil ich habe gemerkt, ich bin damit schon erfolgreich, habe nachhaltig Geld verdient und war mir auch eigentlich sehr sicher, dass das so weitergeht. Und ja, habe es nicht bereut, trotz natürlich einiger Tiefen, die es natürlich auch zwischendurch gab.
Aber Erfahrung würdest du auch gleich erstmal sagen. Das ist, glaube ich, das größte Thema, was wir heute haben. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der sagt, ja, ich bin jetzt eingestiegen, jetzt habe ich erstmal Meta, Alphabet und Co. gekauft. Ich sage, fang doch erstmal mit dem ETF an. Nee, ich bin zu langweilig. Mhm. Welches Lehrgeld hast du bezahlt?
Genau, also das größte Lehrgeld war damals, dass man immer ein bisschen aufpassen muss, was so von einigen Leuten empfohlen wird, welche Aktien so gehypt werden, dass man da vielleicht, wenn man möchte, vor allen Dingen so auch, wenn man jetzt wirklich aktiv handelt, man kann ja solche Sachen dann versuchen mitzugehen und von diesen, teils jetzt auch dieses Jahr, verrückten Bewegungen profitieren. Man sollte aber immer auch wissen, dass das nicht ewig geht, dass man wieder den Ausstieg findet. Und bei mir war es damals dann so, da wurden vor allen Dingen so kanadische Aktien gehandelt oder so kleine Penny-Stocks aus den USA, die haben Gold gefunden, die haben Öl gefunden. Und diese Aktien wurden so brutal gehandelt. Und mein Klickmoment war dann irgendwann zum Glück, ja, dass ich gemerkt habe, okay, das Ding wird gezockt, aber irgendwann wird die nächste Aktie gezockt und du musst den Absprung finden und niemals diese Aktien jetzt ewig im Depot lassen und irgendwie hoffen und bangen. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist auch heute noch aktuell. Man sieht es jetzt teilweise mehr denn je, dass dann Aktien teilweise 1000% steigen, dann wieder auf null fallen, dass man da auch die Reißleine ziehen kann und Verluste realisiert, denn das gehört dazu. Das ist so das Wichtigste. Und dass du niemals irgendwelchen Leuten im Internet natürlich blind vertrauen darfst, denn jeder hat natürlich dann so seine Hintergedanken. Jeder empfiehlt meistens etwas, weil er schon selbst investiert ist, ja, und jeder findet dann irgendwas schlecht, weil er vielleicht schon dann verkauft hat. Na, so ein bisschen die Psychologie, das ist sehr, sehr wichtig, einfach das zu verstehen.
Da sind wir schon gleich mitten im Thema drin. Man begegnet ja solchen Sachen im Internet wie nur noch heute mein Geheimtipp oder sofort handeln, sonst ist es zu spät. Ja, so mancher Finfluencer bedient sich nämlich dann diesem Gefühl, es sich etwas verpassen könnte. genannt auch Fear of Missing Out oder kurz FOMO. Herdentrieb gilt, ich muss dabei sein, mein Nachbar sagt, wenn ich nicht dabei bin, bin ich der Doofe. Das führt nicht selten dann zu Impulstätigkeiten, investieren ohne vorher genau die Fakten zu checken, einfach rein, keine Ahnung, was das Unternehmen da eigentlich macht. Ja, warum lassen wir uns von solchen Maschen deines Erachtens so leicht einfangen und wie kann ich mit dem aber dann auch entziehen?
Genau, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich nicht nur beim Thema Börse so, sondern wer mal ja bei About You schaut und so, nur noch heute 40% Rabatt oder das ist ja auch bei diesen ganzen, ich sag mal, bei den neuen Apps jetzt so aus China, wo dann ein Glücksrad gedreht wird, heute kriegst du 80%, morgen 90%. Teilweise sagen das auch normale Unternehmen, wenn du heute abschließt, gibst nochmal den und den Rabatt. Also, dass man da unter Druck gesetzt wird, das probieren alle, ja, aber klar, die Kunst ist es, sich davon nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Ich sage immer so schön, die Aktien gibt es auf jeden Fall auch morgen noch. Ne? Also da sollte man auf jeden Fall jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse machen. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Ja, denn wenn da Leute versuchen, Druck aufzubauen, dann zu sagen, na, hier, hol dir noch heute den Report und da ist mein neuer 10.000%-Trip drinne, da kann man sich sicher sein, dass das unterm Strich meistens irgendeine Abzocke ist oder irgendeine Masche ist. Denn wenn man genau wüsste, welche Aktien jetzt genau laufen und explodieren, ich stelle mir immer die Frage, wenn das doch so sicher wäre, wieso kauft denn diese Person, dieses Unternehmen nicht selbst unendlich viel von dieser Aktie und will überhaupt uns Menschen davon dann profitieren lassen? Ja, da würde ich doch, wenn ich doch wüsste, dass eine Aktie morgen so stark steigt, würde ich doch die ganzen Aktien selbst kaufen und dann halten und nicht diese Idee an Leute weitergeben für 99 Euro oder 200 Euro. Deswegen, also ich sage da immer, man muss da immer ein bisschen schauen, was so die Hintergedanken dieser ganzen Börsenbriefe und Finfluencer und so weiter ist. Ne? Manchmal kann das natürlich auch eine gute Idee sein, aber da dann unter Druck zu sagen, ich muss hier heute noch etwas kaufen, weil dort ist der ganz, ganz große Tipp. Nach ja, 18 Jahren Vollzeit-Trader, noch mehr Jahre Erfahrung, kann ich sagen, zu 99% ist das dann am Ende nichts gewesen.
In dem Zusammenhang hört man ja immer wieder von dieser Pump-and-Dump-Strategie. Was hat es denn damit auf sich? Da wollen ja auch Leute mich ein bisschen über den Tisch ziehen, kann man sagen?
Genau, also das gab es früher schon, als ich damals angefangen habe, wo dann in Foren einzelne Aktien gesagt wurden, das ist der neue 10.000%-Tipp, waren wirklich ganz verrückte Sachen, die da liefen. Ich habe so das Gefühl, in letzter Zeit wird das sogar wieder jetzt sehr viel mehr, aber vor allen Dingen so im Kryptosektor, dass da einzelne Coins beworben werden. Und das Verrückte ist mittlerweile, dass diese Coins dann nicht nur von irgendwelchen Krypto-Influencern oder Kanälen beworben werden, sondern die holen sich irgendwelche Influencer aus dem Bereich Sport, aus dem Bereich Mode rein und die fangen dann auch noch an, irgendeinen Bitcoin zu promoten, einen Watercoin, das ist das Verrückteste auf der Welt. Also da gehen auf jeden Fall schon alle Alarmglocken an, wenn da versucht wird, und das ist dann das Pump and Dump, also man pumpt einen Coin, eine Aktie auf, versucht da immer mehr Leute reinzuziehen, das Ding steigt natürlich, dadurch erzeugst du wieder eine FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen, dann wird es dem Nächsten erzählt, dem Freund wird es erzählt, guck mal hier, das Ding steigt und es soll noch viel mehr steigen, und irgendwann, wenn man keinen, in Anführungszeichen, neuen Dummen mehr findet und dann die Initiatoren anfangen auszusteigen, dann bricht das Ganze in sich zusammen, und das hat man jetzt, glaube ich, bei allen diesen Pump-and-Dump-Aktionen gesehen, dass da nichts nachhaltig ist, also ich sage unterm Strich, lass das einfach komplett weg, ja. Und wer es nicht lassen kann, sowas zu handeln, der sollte sich immer bewusst sein, dass diese Dinger zu 99,99% wieder dorthin zurückgehen, wo sie herkommen. Ne? Also ich würde sowas komplett weglassen einfach, denn man verliert unterm Strich damit einfach nur Geld.
Ich hatte letzte Woche noch einen Podcast gemacht zum Thema Börsenpsychologie und da haben wir noch festgestellt, der Mensch reagiert ja vor allem auf Impulse. Und dann gibt es ja auch so reißerische Themen wie der nächste 1000%-Coin oder der garantierte Ten-Bagger. Das garantiert ja und sorgt für Klicks und Reichweite im Social-Media-Netz. Jetzt bist du auch als Finfluencer durchaus angewiesen auf einen gewissen Bekanntheitsgrad deines Kanals und möchtest natürlich auch dich publik machen. Wie wägst du denn hier ab zwischen auf der einen Seite fundierten Fakten, aber auch ausreichend Attraktivität für deine Kanäle?
Ja, man muss immer so ein bisschen aufpassen, wie man sich positionieren will. Und ich habe eigentlich eine Community, die, ja, ich sag mal, die leiden teilweise auch mit, weil ich immer zeige auch, wenn ich mal Verluste mache. Und interessanterweise ist es auch das, was dann natürlich dafür sorgt, dass die Leute sich viel, viel besser identifizieren können mit einem, also Authentizität ausstrahlt. Und das ist eher mein Weg. Also natürlich auch mal zeigen, wenn etwas klappt, aber dann auch mal zeigen, wenn etwas nicht klappt. Denn wenn man immer nur behauptet, na, das funktioniert zu 100% oder ich habe jetzt hier den neuen Ten-Bagger und kauft etwas, na, damit kann man vielleicht kurzfristig Erfolg erzielen, aber die meisten Leute sind ja auch nicht blöd und checken dann, okay, na, da hat er hier was behauptet und das funktioniert nicht, und mein Ziel ist es eben, langfristig erfolgreich zu sein. Ich mache das ja auch hauptberuflich und versuche jetzt nicht durch Pump and Dump oder durch irgendwelche kurzfristigen Aktionen Leute in irgendwelche Abos, Aktien und so weiter reinzutreiben. Das ist halt einfach nicht mein Stil. Und interessanterweise ist es bei mir teilweise echt so, dass mir nicht mal meine eigenen Verluste so wehtun, sondern wenn ich weiß, dass da viele andere noch mit drinne hängen, dann tut es sogar fast noch mehr weh. Ja? Oder man merkt es ja auch bei, es sind jetzt viele Aktien gefallen, wie PayPal, wie Novo Nordisk. Da habe ich jetzt auch gesagt, okay, PayPal habe ich zum Beispiel jetzt verkauft, 40% Verlust, hat sehr weh getan, haben jetzt einige auch gemacht, einige bleiben dabei, Novo Nordisk, auch wieder eine Baustelle. Die Aktie ist ja auch brutal runtergekommen, aber das gehört eben dazu. Und ich glaube, die Leute, die langfristig erfolgreich sind, auch als Influencer, die sagen eben auch mal, wenn sie daneben gelegen haben und nicht nur, wenn sie die Erfolge feiern. Deswegen, also ich kenne da fast keinen, der langfristig erfolgreich ist, auch so im Börsenbereich, der dann immer nur alles zeigt, wie toll es ist. Das sind dann eher diese Leute, die dann in Dubai irgendwie ihre dicken Uhren zeigen und behaupten, alles ist easy, ich trade mal vom Strand aus. Das ist halt alles einfach nur Quatsch. Aber jeder, der da mal kurz drüber nachdenkt, der erkennt es, glaube ich, auch, dass es halt so einfach nicht funktioniert.
Aber es scheint ja schon ein grundsätzliches Phänomen zu sein, dass Nutzer von Social-Media-Kanälen, das ist jetzt unabhängig, ob Finanzen, Sport oder sonst was, immer der Meinung sind, wenn sie ein Video sehen, da ist jemand, der zeigt ihnen, auch richtig gut gemacht natürlich mittlerweile im Video, etwas, was er jetzt gekauft, gemacht hat, empfiehlt das, dass der einfach nur nett ist und sein Wissen mit der Welt altruistisch teilen will. Also gesagt, das kann ein bisschen zum Sportschuh-Kochrezept sein. Ganz selten unterstellt man diesen Leuten finanzielles Interesse. Das ist ja bei einem Bankberater ganz anders. Dann sagen, ja, der will ja nur verkaufen oder so. Woher kommt im Gesamtbereich Social Media eigentlich diese Nahbarkeit, dass man meint, das wäre der gute Nachbar nebenan?
Ja, es ist echt lustig, weil eigentlich ist es ja genau das Gegenteil. Also ich hatte damals mal angefangen mit Social Media. Das war ja dann während Corona. Und ich habe es dann am Anfang auch komplett einfach so gemacht zum Spaß. Und ich habe dann gemerkt, boah, krass, wie viele Fragen hier kommen. Und irgendwann habe ich dann mal geschaut, die Zeit auf Instagram war, da lag dann bei, am Tag bei 3 bis 4 Stunden, wo ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, ich kann das halt nicht mehr leisten. Entweder du musst das jetzt in irgendeiner Weise monetarisieren oder du musst es halt komplett runterfahren. Und so ehrlich muss man natürlich auch einfach sein, weil keiner von uns kann einfach seinen halben Tag damit verbringen, irgendwie irgendwas zu machen, seinen normalen Job dann quasi nebenbei nur noch laufen zu lassen und damit kein Geld zu verdienen. Das wird dann irgendwann sehr, sehr schwierig. Deswegen hatte ich auch damals gesagt, okay, jetzt versuche ich mal sogar eine Firma aufzubauen. Hat auch super geklappt und so weiter. Aber da ist es dann halt so. Du brauchst dann auch irgendwann Hilfe, Leute, die dir helfen bei Beiträgen, bei Ideen und so weiter. Und das kostet natürlich auch Geld. Und man lebt halt nicht von Luft und Liebe. Aber es sollte jedem klar sein, der irgendwelchen Influencern folgt, sei es im Bereich Finanzen, im Bereich Mode, im Bereich Essen, dass die das alles nicht aus Nächstenliebe machen, sondern dass die zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit natürlich damit Geld verdienen wollen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Jeder will Geld verdienen, jeder hat einen Job und möchte Geld verdienen. Das ist per se erstmal nichts Schlimmes, nur sollte man halt nicht ja dann zu naiv sein einfach, wenn irgendjemand einen riesigen Lifestyle in Dubai hat und denkt, er macht das alles kostenlos, sondern er verkauft dann wahrscheinlich auch irgendwelche Börsenabos per se. Also da muss man schon einfach realistisch sein und ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, wieso auch bei manchen Leuten, die da schon wirklich, die waren erst Fitness-Influencer, dann waren sie auf einmal Krypto-Influencer, dann waren sie krasse Unternehmer und wollen dir zeigen, wie du Unternehmen aufbaust. Jetzt sind es KI-Influencer, die jagen eine Sau nacheinander durchs Dorf und das ist für mich dann halt auch weniger seriös, muss ich ehrlich sagen. Aber scheinbar finden sie trotzdem immer wieder Leute, aber ich persönlich kann mich für sowas nicht begeistern, muss ich ehrlich sagen. Aber sie scheinbar funktioniert es noch, aber man sollte da wirklich dann natürlich auch vorsichtig sein und da nicht dann irgendwelche Abos abschließen oder Masterclasses, was ich da schon gesehen habe, teilweise 10.000 Euro oder so. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber am Ende ist da immer jeder für sich selbst verantwortlich. Das sage ich ja auch an der Börse. Du kannst ja so viel sehen und hören und lesen, wie du möchtest. Am Ende drückst du halt auch immer selber ab, ob da jetzt in irgendeinem normalen Medium was steht, in der Zeitung etwas steht, irgendein Finfluencer was gesagt hat, irgendein Bankberater was gesagt hat. Am Ende bist du halt wahrscheinlich dafür immer selbst verantwortlich und das ist sehr, sehr wichtig.
Was können denn aber gute Finfluencer mittlerweile, die es ja wirklich auch zuhauf im Netz gibt und die sich wirklich gut etabliert haben, was können die denn für den persönlichen Anlagerfolg leisten? Und wo würdest du sagen, da geht's eher nicht mehr, da muss ich dann vielleicht doch jemand anders mal fragen oder mich dem nähern?
Ich sag mal, wenn es darum geht, das mache ich ja auch so allgemein, Wissensvermittlung, ne, wie etwas funktioniert, was die eigenen Gedanken dazu sind. Ich gebe ja auch gerne meine Erfahrungen und mein Wissen weiter. Vor allen Dingen bei gehypten Aktien fange ich dann mal gerne an zu warnen, dass da eigentlich keine Substanz dahinter ist, dass das nur Zocker sind. Wer jetzt noch einsteigt, riskiert sehr viel Geld im Endeffekt. Oder einfach allgemein zu informieren, welche Unternehmen liefern welche Zahlen, wo sieht es besonders gut aus, was passiert gerade im Bereich KI. Da ist ja gerade im Endeffekt jeden Tag so viel Bewegung. Und diese Informationsvermittlung ist per se schon sehr wertvoll. Was ich aber nicht mache, auch gar nicht machen darf, ist dann irgendwie direkte Finanzberatung. Also direkt zu sagen, kauf die und die Aktie. Was ich manchmal mache, was ich sage, ich habe persönlich das und das gekauft oder ich habe jetzt hier bei PayPal Verluste realisiert. Was aber die Leute dann damit machen, ist natürlich denen ihre eigene Sache. Ja, viele haben gesagt, ich bleibe bei PayPal dabei oder ja, ich habe auch bei PayPal verkauft. Ne? Man kann niemals den Menschen die Entscheidung abnehmen oder dann irgendwie dafür Verantwortung quasi übernehmen für andere Leute. Das muss man dann immer selbst machen. Das versuche ich auch immer zu sagen. Ne? Also wenn man Gewinne macht mit Influencern oder mit irgendeinem Bankberater, ist das schön und gut. Aber wenn man Verluste macht, gehört das eben auch dazu. Und für beides ist man immer selbst verantwortlich, sage ich.
Bei uns gilt natürlich ja das Gleiche, liebe Zuhörer. Wenn ihr jetzt hier Einzelaktien hört, dann ist das natürlich nur als Beispiel gemeint, ne? Und keine Idee für einen Kauf, Verkauf oder sonstiges. Da seid ihr selber für verantwortlich, um das Ganze mal plakativ zu setzen. Jetzt bist du ja auch schon echt lange am Kapitalmarkt aktiv, hast es schon erwähnt, bist gut verdrahtet, kennst auch die Szene der Influencer. Woran kann ich, wenn ich auch vielleicht als Börseneinsteiger bin, da neu dabei, kenne mich noch nicht so gut aus, wie kann ich denn einen seriösen Finfluencer von einem Blender unterscheiden? Ich meine, gut, wenn er mit seinem Ferrari durch die Gegend fährt und mir seine Rolex ins Gesicht hält, dann sollte ich es mir irgendwann merken. Aber trotzdem, woran kann ich denn feststellen, okay, das ist jemand, dem kann ich vertrauen oder da kann ich mir das öfters mal anhören und einer, wo man eher vorsichtiger sein sollte?
Ich mache es zumindest so, wenn mir dann einer immer nur was erzählt von den nächsten 1000%, wir hatten es ja schon gesagt, sowas ist immer schon sehr, sehr kritisch, denn man muss da ein bisschen hinterfragen, wieso haut der so etwas raus, wieso kauft er die Aktie nicht selber, ne? Das ist ja eigentlich ganz klare Psychologie und vor allen Dingen, wenn er einem dann direkt irgendwas verkaufen möchte oder na, direkt ein teures Abo verkaufen möchte, sowas ist immer schon für mich so eine Red Flag und Warnzeichen und da würde ich dann eher die Finger von lassen oder wenn man halt jeden Tag einfach nur irgendwelche Gewinne zeigt, ne? Auch bei Finfluencern, ich sehe das ja selber, ne? Es ist sehr, sehr einfach, jeden Tag Gewinne zu zeigen. Einfach ganz easy, du kaufst einfach, du hast mehrere Depots, ja, kaufst in dem einen Depot, setzt du auf steigende Kurse, im anderen setzt du auf fallende Kurse, da kannst du nur jeden Tag deine Gewinne zeigen, indem du immer einzelne Positionen zeigst, die gerade gut laufen. Also so etwas immer zu zeigen, hat für mich wenig Aussagekraft einfach. Ja, wichtiger ist ja, was unterm Strich dann rauskommt, hat diese Person irgendeine Art von Track Record oder hinterfragt sie sich vielleicht auch mal kritisch einfach oder ist alles immer nur toll und Friede, Freude, Eierkuchen, ja? Also bei sowas wäre ich sehr, sehr kritisch einfach und da würde ich dann eher die Finger von lassen und grundsätzlich immer diese ganzen Geschichten mit dicken Autos, Rolex, also die sehr erfolgreichen Leute, ich kenne ja da auch sehr viele, die sind eher so ein bisschen understatementmäßig unterwegs, halten sich im Hintergrund und zeigen eben nicht den ganzen Tag, was sie angeblich verdienen und ihren Lifestyle, sondern arbeiten halt sozusagen. Da hast du eigentlich gar keine Zeit, die ganze Zeit in deinem Ferrari rumzufahren oder Rolex neue zu kaufen. Das ist halt eigentlich, also das ist aber so, wie Social Media natürlich funktioniert und es triggert natürlich auch erstmal viele Leute, aber ist dann doch eher ein Warnzeichen.
Dann lass uns auch schon zur Abschlussfrage kommen. In einer Welt, in der jeder mit ein paar Klicks zum Finanzexperten Anführungsstrichen werden kann. Welche Rolle spielt deines Erachtens in diesem Zusammenhang eigentlich noch so ein klassischer Anlageberater in der Bank? Und was sollten wir als Anleger tun, um angesichts dieser enormen Fülle an Finanzinformationen, die so auf mich einprasseln, den Überblick zu behalten und entsprechend langfristig richtige Entscheidungen zu treffen?
Ja, also ich denke, auch hier gibt es kein Schwarz oder Weiß. Ne? So wie es bei Finfluencern gute und schlechte gibt, gibt es auch bei Bankberatern sehr, sehr gute, aber auch sehr schlechte. Also meine Eltern zum Beispiel hatten auch eher schlechte Erfahrungen damals gemacht. Den wurden dann, das war noch über eine Online-Bank damals, irgendwelche Schiffsgeschichten verkauft oder so Private Equity. Es hat am Ende nach vielen, vielen Jahren nur Verluste verursacht. Meine Tante zum Beispiel, die ist dann schon über 80 gewesen. Da wurden irgendwelche Zertifikate mit 8 Jahren Laufzeit verkauft. Die ist mittlerweile verstorben. Diese Zertifikate laufen auch noch. Also sowas finde ich nicht so toll. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr viele sehr gute Leute, was ich auch schon mitbekommen habe. Ne? Also auch da sollte man immer kritisch hinterfragen, berät er mich jetzt wirklich? in meinem Interesse? Möchte er mir nur irgendwelche teuren Produkte verkaufen? Und man kann ja mittlerweile auch dann sehr einfach, wenn man Produkte angeboten bekommt, da dann mal online schauen, ja, wie sind die, so die Kostenstrukturen und so weiter. Ja, genauso wie man bei Finfluencern, was ich gesagt habe, immer eher schauen sollte, was ist der Hintergedanke oder hat er irgendeine Art Track Record, ne? Hat er irgendetwas vorzuweisen oder zeigt er nur sein Auto? Also da würde ich auf jeden Fall sehr stark nachschauen.
Okay, dann lass mich unsere Erkenntnisse zum heutigen Thema nochmal kurz zusammenfassen. Finfluencer können mir auf jeden Fall helfen, ich sag mal, vielleicht so den Einstieg in den Finanzmarkt zu geben, insbesondere wenn ich habe, ist ja ein niedrigschwelliges Angebot, um mich zu informieren, um erstmal die erste Hürde zu überwinden. Ich sollte eben mich nicht von diesen Blendern leiten lassen, also nach dem Motto, morgen bist du Millionär. Eigentlich logisch, aber schöne Bilder triggern nun mal unser Gehirn. Ich sollte also immer hinterfragen, was hat derjenige persönlich vielleicht für Interessen? Und eher ein bisschen vielleicht den etwas konservativeren Vertrauen, die auch mal, wie du sagtest, auch mal ihre Verluste zeigen, sagen, es ist nicht immer alles rosarot, es kann mal gut gehen und mal nicht gut gehen. Ansonsten, genau, sie bringen mich vielleicht in den Kapitalmarkt mal hinein. Wenn ich natürlich eine ganzheitliche Beratung brauche, ich glaube, dann ist ein Anlageberater vielleicht für den, der sich auch noch nicht so traut, immer noch eine gute Möglichkeit, um dann entsprechend einen ganzheitlichen Ansatz zu bekommen, weil es geht ja teilweise nicht nur um die Börse, Versicherung und so weiter, zählen ja auch noch dazu. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Finfluencer ist eine gute Sache, aber wie bei so allem im Leben sollte man immer so ein bisschen darauf achten, okay, wem vertraue ich da? Und an dieser Stelle sage ich schon mal vielen Dank, Michael, für die vielen Einblicke und Erkenntnisse. Und dann sag uns auch gerne mal an dieser Stelle, wo finde ich denn dich, wenn ich entsprechend sagen möchte, Mensch, hat mir gefallen, von dir möchte ich noch ein bisschen mehr lesen.
Genau, also ich bin vor allen Dingen dann immer auf Instagram aktiv unter Goldesel Investing. Da mache ich auch immer so ein Morning Briefing, was extrem gut ankommt, wo ich dann berichte, was ist an den US-Märkten passiert, was ist über Nacht passiert, wo starten die Börsen, was gab es für neue Nachrichten. Das ist ja aktuell wirklich tagtäglich so, dass es da teilweise einen vom Hocker haut, ja, was da so passiert mit Kursreaktionen im Bereich KI und so weiter. Also wen das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen, kann auch kommentieren und so weiter. Ne? Das ist immer eine schöne Interaktion.
Sehr gut. Also Goldesel Investing, gerne mal reinschauen. Das war's auch schon wieder in unserer neuen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen, damit ihr euch beim Thema Finanzanlagen nicht aufs Glatteis führen lässt, sondern entsprechend immer positiv kritisch bleibt. Und wenn ihr ansonsten auf dem Laufenden bleiben wollt rund um das Thema Finanzen und Geldanlage, abonniert gleich auch gerne unseren Kanal hier und ebenso freuen wir uns über euer Feedback, über Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen. Schreibt uns dazu gerne an wertpapiere@dzbank.de und beachtet auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch ebenfalls in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Erfolg bei euren nächsten Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut.
Das war Fit for Trading, der Podcast für deine Investments. Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser.